Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Belgiens Hockey-Nationalmannschaft ist endlich am Ziel. Nach bitteren Finalniederlagen bei den letzten zwei EM-Turnieren und bei Olympia in Rio hat es bei der WM in Indien jetzt geklappt. Belgien hat einen großen Titel, ist Weltmeister und hat dazu noch den Erzrivalen Niederlande im Endspiel besiegen können. Wir blicken zurück auf diesen Erfolg, der letztlich mit einer Anlaufzeit von 15 Jahren eingetreten ist für Belgien, mit unserem Experten, mit Paul Kabeler. Hallo Paul.
Hallo Malte.
Ja, lass uns erst auf das Finale blicken. Ein 0:0 nach regulärer Spielzeit. Das Shootout musste dann entscheiden, dieses Duell eben zwischen den beiden, kann man sagen, Erzrivalen?
Ja, sicherlich alleine schon durch die geografische Nähe gibt es eine gewisse Rivalität zwischen diesen beiden Mannschaften, aber auch eben, dass sich beide in den letzten 10 Jahren auf absolutem Top-Niveau im Welthockey bewegt haben, ist es logischerweise häufiger schon zu diesem Line-Up gekommen.
Unter anderem Jahr 2017 auch im EM-Finale, da hatten die Niederländer die Nase vorn gehabt, hatten erst schon 2:0 zurückgelegen, am Ende das Spiel noch drehen können, die Belgier dann enttäuscht zurückgelassen, jetzt haben sie aber zurückgeschlagen im Shootout. Wie kam es denn dazu, dass es 0:0 nach regulärer Spielzeit stand? Haben die beiden sich neutralisiert?
Das kann man fast so sagen. Also wenn man sich diese ganzen 60 Minuten vor dem Shootout anschaut, muss man schon sagen, dass Belgien etwas mehr von dem Spiel gehabt hat. Aber die Holländer haben es halt eben geschafft, hinten konzentriert zu verteidigen, hatten dann auch einige Chancen ihrerseits, konnten diese aber nicht nutzen. Aber vor allem diese defensive Kompaktheit und Konzentration hat am Ende dafür gesorgt, dass der belgische Sturm nicht wirklich es geschafft hat, ein Tor zu erzielen. Das haben die Holländer einfach besser gemacht als zum Beispiel die Deutschen in dem Viertelfinale gegen die Belgier. Und somit ist es dann mit einem verdienten 0:0 ins Shootout gegangen.
Und dieses Shootout war dann auch relativ kurios. Die Niederlande hatten da auch schon vorgelegt, 2:0, nämlich weil die ersten beiden Belgier den Ball nicht im Tor haben unterbringen können.
Genau, die Holländer haben begonnen, sozusagen mussten zuerst schießen, nach dem dritten Schützen haben sie 2:0 geführt. Danach konnten die Belgier ausgleichen. Mit der sehr spannenden Situation, was dann im fünften oder bei dem fünften Versuch passiert ist, zunächst vergab der holländische Schütze und daraufhin traf der Belgier, wonach sich die Belgier schon als Weltmeister gewähnt hatten. Allerdings nahm dann der holländische Torwart noch den Videobeweis und er hatte recht, der Ball sprang sozusagen an den Fuß des belgischen Stürmers und somit wurde der Treffer aberkannt und die Belgier waren dann doch noch nicht Weltmeister und somit ging es dann ins Sudden Death, wo die Belgier es dann wiederum für sich entscheiden konnten.
Florian von Aubel am Ende der Mann, der getroffen hatte und der niederländische Torwart dann doch noch geschlagen. Also die Belgier dann am Ende vorne. Wenn wir uns den Weg durch das Turnier nochmal angucken, aus Pool C als Zweiter rausgekommen, punktgleich mit dem Gastgeber und Gruppengewinner Indien. Bei den Niederländern, da war es ein bisschen anders. Die waren Zweiter in der deutschen Gruppe, hatten dann nur 3 Punkte nach der Vorrunde geholt, die Belgier deren 7. Und dann ging es durch die K.O.-Runde. Belgien dann ja unter anderem die deutsche Mannschaft geschlagen mit 2:1, dann im Halbfinale England mit 6:0 besiegt. Bei den Niederländern, die mussten im Halbfinale unheimlich kämpfen, die hatten es mit den Australiern zu tun.
Ja, also wenn man sich einfach den Weg ins Finale anschaut, muss man sagen, dass die Holländer den etwas schwierigeren hatten, vor allem über den eigentlich Top-Favoriten auf den Weltmeistertitel Australien, die sie im Halbfinale auch erst im Shootout besiegen oder im Shootout erst besiegen konnten. Wenn man sich den belgischen Weg ins Finale anschaut, muss man einfach nochmal rekapitulieren, was für eine verpasste Chance des deutschen Teams es war. England war sicherlich das Überraschungsteam dieser Weltmeisterschaft, dass sie es ins Halbfinale geschafft haben. Der 6:0-Sieg war natürlich etwas deutlicher, als die Briten oder die Engländer sich das vielleicht gewünscht haben. Trotzdem muss man aber sagen, war es von vornherein klar, dass die Belgier als Favoriten in dieses Halbfinale gehen. Und ebenfalls wäre es so mit der deutschen Mannschaft gewesen. Insofern schmerzt diese Viertelfinalniederlage noch mehr.
Hm. Jetzt, wenn wir auf den belgischen Weg insgesamt im belgischen Hockey gucken, dann fällt ja auf, so lange Jahre Belgien relativ abgeschlagen gewesen in der Weltspitze oder von der Weltspitze, da klaffte ein großes Loch. Vor ungefähr 15 Jahren hatte sich dann der belgische Verband gedacht, wir müssen da mal ein bisschen was ändern, hat neue Strukturen eingeführt. Zunächst fing das damit an, dass man auf ausländische Trainer setzte. Das hat sich ja auch weiter bis heute letztlich durchgezogen. Shane McLeod, der Neuseeländer, der hat ja die Belgier dann auch zum Titel trainiert. Außerdem hat man auf das Vollprofitum gesetzt, was die Niederländer ja schon viele Jahre zuvor eingeführt hatten. Und das brachte dann auch Zulauf ausländischer Spieler in die Liga, was dann natürlich der ganzen Leistungsentwicklung auch zuträglich war. Das waren richtig kluge Schritte letztlich, die Belgien da eingeführt hat.
Ja, zusätzlich muss man auch sagen, profitieren die Belgier natürlich von der Nähe, die ganzen Spieler zueinander haben. Wenn man sich so zum Beispiel die gemeinsamen Trainingstage der belgischen Nationalmannschaft anschaut, muss man sagen, sind sie mittlerweile deutlich vor zum Beispiel den Deutschen oder den Engländern, was dies angeht. Und das ist natürlich ein weiterer Vorteil. Aber du hast recht, der Belgische Hockeyverband hat sich da sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wie man im Grunde den Weg zurück in die Weltspitze schafft. Und das hat sich jetzt ausgezahlt.
Fing ja schon in den letzten Jahren an, so in Richtung eines großen Erfolgs zu gehen. 2013 EM-Silber hinter den Deutschen, WM 2014 in den Niederlanden, da wurden die Belgier Fünfte. 2016 dann Olympiasilber geholt, gegen Argentinien im Finale verloren und 2017 dann EM-Silber hinter den Niederlanden geholt. Jetzt das Ganze umgedreht, jetzt also diesen ersten Erfolg eingefahren. Du hast schon gesagt, die Verhältnisse Belgien-Deutschland nicht ganz übertragbar, weil eben die Distanzen auch da sind, so dass es schwieriger ist, in Deutschland die Nationalspieler dann auch regelmäßig zusammenzuführen. Aber gerade so das Thema Vollprofitum, ist das denkbar, dass man das in Deutschland auch einführt, dass der Verband das irgendwie hinkriegt, diese Problematik da, im Moment sind es ja keine Profis, dann einzuführen?
Ich glaube, von dieser Debatte sind wir in Deutschland noch ein gutes Stückchen entfernt. Zunächst einmal haben die Vereine wenig Interesse daran, das im Moment einzuführen. Vielmehr geht es im Moment darum, wie die geplante Bundesliga-Reform des DHBs abläuft. Denn demnächst wird jetzt ein weiteres Turnier für die Nationalmannschaften eingeführt, die Nations League, die Pro League, bitte entschuldige, war ich kurz beim Fußball. Und das bedeutet wiederum mehr Zeit mit der Nationalmannschaft, was der DHB im Grunde als Maßnahme sieht, um genau diese Lücke, die wir eben schon angesprochen haben, zu den Belgiern und zu den Holländern zu schließen. Allerdings würde dies bedeuten, dass die Nationalspieler weniger ihren eigentlichen Vereinen zur Verfügung stehen. Und somit wird es natürlich schwieriger, dann da auch da Profigehälter zu zahlen, weil die Spieler beziehen ihre Gehälter nicht etwa vom Verband, sondern von den einzelnen Vereinen, die wiederum darauf angewiesen sind, dass ihre Spieler in der Bundesliga für sie auflaufen, um so wieder ihre Attraktivität für die Sponsoren zu erhöhen.
Also
und das ist ja, und das ist einfach eine Debatte, die gerade sehr, sehr intensiv geführt wird, wo im Grunde sich die Bundesliga-Vereine gerade gegen den DHB etwas stellen und gegen diese geplante Reform.
Also das ist natürlich dann auch eine Situation, die dann der Entwicklung des Hockeysports und vor allem die Entwicklung der Hockey-Nationalmannschaft dann etwas entgegensteht. Gibt es da eine Möglichkeit aus deiner Sicht, das zu lösen? Wie kann man diesen Spagat letztlich schaffen? Weil für die Spieler bedeutet es ja auch, nicht Fisch, nicht Fleisch, irgendwie zwischen Baum und Borke zu sitzen und ja auch diesen Spagat zu schaffen. Das hat ja letztlich auch zur Folge, dass dann eine unheimliche Belastung letztlich auf die Spieler auch zukommt.
Am Ende des Tages werden sich die Nationalspieler mehr noch auf die Nationalmannschaft fokussieren müssen, indem sie zum Beispiel die Hallensaison auslassen. Das sieht man jetzt bereits in den Niederlanden, in Belgien und in anderen Ländern, dass im Grunde die Jungs, die dann für die Nationalmannschaft auf dem Feld spielen, kaum oder gar nicht mehr in der Halle auflaufen. Das war bisher noch so eine Besonderheit in Deutschland, dass eigentlich alle Spieler, auch die Nationalspieler, sowohl die Feld- als auch die Hallensaison voll durchspielen. Sowas ist was, wo man sich in der Zukunft vielleicht wird von verabschieden müssen. Gutes Beispiel sieht man da im Moment gerade bei Rot-Weiß Köln, die eigentlich auf dem Feld eine der bestbesetzten Mannschaften in der Bundesliga haben, die jetzt aber in der aktuellen Hallen-Bundesliga-Saison sehr, sehr große Probleme haben, da ihnen einfach viele, viele Akteure fehlen, die gerade bei der WM noch aufgelaufen sind. Und da herrscht natürlich einfach wieder ein Interessenkonflikt. Die Spieler wollen natürlich sich zeigen auf internationaler Bühne, wollen für ihr Land spielen, aber der Verein braucht auch die eigenen Stars, um in der Bundesliga konkurrenzfähig zu sein. Also das läuft einfach komplett gegenläufig.
Also schwieriger Spagat für alle Beteiligten. Gibt es denn sonst noch Rückschlüsse, die man aus diesem belgischen Weg für Deutschland ziehen muss? Denn die deutsche Mannschaft muss ja jetzt auch letztlich dieses WM abschneiden, dieses Aus im Viertelfinale dann irgendwie analysieren und irgendwelche Konsequenzen daraus ziehen.
Ja, der belgische Weg zeigt ganz klar auf, dass einmaliges Scheitern kein endgültiges Scheitern ist. Wenn man sich die einzelnen Spieler anschaut, wie du sagst, die haben bereits vorher viele, viele große Turniere gespielt, viele, viele Spiele auf internationalem Niveau absolviert. Sie waren eine der erfahrensten Mannschaften bei dieser Weltmeisterschaft und haben auch junge Spieler, die bereits sehr, sehr viele Länderspiele absolviert haben. Und genau hier muss der DRB anknüpfen. Wir haben es ja auch schon besprochen, einige junge Spieler im Kader gehabt. Diese Spielergeneration ist unheimlich talentiert. Und jetzt geht es einfach darum, dass die noch mehr Erfahrung bei solchen Turnieren sammeln. Und dann kann man auch voll Zuversicht auf die kommenden Olympischen Spiele und die kommenden Europameisterschaften hinausschauen.
Der Weg, mit ausländischen Trainern zu arbeiten, ist das was in Deutschland auch nötig wäre? Oder, ich meine, das Niveau in Deutschland war ja über Jahrzehnte recht hoch im Hockeysport. Ich meine, was hat die deutsche Mannschaft für Titel abgeräumt? Olympiasiege, Weltmeisterschaften, das ist jetzt ja nur jetzt in den letzten Jahren etwas ja ins Stocken geraten, in Anführungsstrichen. Muss da in der Trainertätigkeit ein bisschen was geändert werden aus deiner Sicht?
Zunächst einmal muss man sagen, dass es bereits einen ausländischen Nationaltrainer gibt. Xavier Reckinger trainiert zurzeit die Damen-Nationalmannschaft und ist ein Belgier, der zu dem Wachstum der belgischen Herren-Nationalmannschaft beigetragen hat, bevor er dann nach Deutschland kam. Grundsätzlich würde ich das so ein bisschen verneinen, weil anders als in Belgien würde ich schon behaupten, dass in Deutschland ausreichend Trainerkompetenz auf allerhöchstem Niveau vorhanden ist, um eben Mannschaften auch zu den allergrößten Erfolgen zu führen. Das sieht man immer, oder meiner Meinung nach sieht man das daran, dass deutsche Trainer international auch sehr, sehr gefragt sind. Ob das jetzt der ehemalige Damen-Bundestrainer ist, der jetzt nach China abgeworben wurde, oder Tina Bachmann, die als erste Frau ein Herren-Bundesliga-Team zum deutschen Meister trainiert hat, die jetzt ebenfalls im Ausland tätig ist, oder auch ein Markus Weise, der jetzt vom DFB abgeworben wurde. Insofern glaube ich, dass das Trainerniveau da ist. Wie gesagt, man muss sich ein paar Gedanken machen über die gemeinsamen Trainingstage, über die Strukturen, aber das geschieht gerade und mal sehen, was dabei rauskommt.
Werden wir weiter beobachten. Wie nachhaltig ist das jetzt in Belgien, der Erfolg? Also klar, mit Anlauf 15 Jahre, bis es dann zu diesem Titel reicht. Du hast schon gesagt, sind auch viele Junge dabei, die dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren dann auch weiter oben angreifen werden, für weitere Titel dann auch sorgen werden?
Ich glaube schon, dass die Belgier keine Eintagsfliege im Welthockey sind. Wie du es eben schon angesprochen hast, hat der Verband Strukturen im Hintergrund geschaffen, die optimale Nachwuchsförderung ermöglichen durch eben ein Leistungstrainingszentrum, wo im Grunde alle Nationalmannschaften, auch die Nachwuchsnationalmannschaften, sehr, sehr regelmäßig miteinander trainieren können. All das deutet darauf hin, dass man auch in Zukunft mit den Belgiern in der absoluten Weltspitze rechnen muss.
Also werden wir weiter im Blick haben, natürlich den Hockeysport, die Entwicklung der Belgier, die Analysen der deutschen Mannschaft nach dem Viertelfinalaus bei der WM in Indien. Das gibt's bei uns dann weiter im Sportplatz hier auf meinsportpodcast.de. Unser Experte Paul Kabelak war das zur historischen Geschichte der Belgier, zum historischen Weltmeistertitel mit 15 Jahren Anlauf. Paul, vielen Dank dir.
Danke, Malte.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.